Episode 169 von Win Today Hockey O'Clock. Uwe Moser, Equipment Manager, Augsburger Panther und ÖEHV Nationalteam. Bester Kabinenstreich, von dem du Zeuge geworden bist, der dir zuteil geworden ist, oder vielleicht auch lustigster?
Boah, es hat so viele gegeben in der Zeit. Wir haben einmal einen Spieler gehabt in Augsburg, der hat immer mit Wasser rumgespritzt, bis er seine Kollegen, seine Badeschlappen in seinen Spind geklebt haben, links und rechts. Oder keine Ahnung, das Handy in der Hosen eingenäht und angeworfen, dass er es hört, aber er hat bis zum Handy nicht zugekommen. Oder da hat es alles Mögliche schon gegeben. Oder wo ich selbst sogar einmal Zeuge gewesen bin, gerade so wie bei einer Gastmannschaft, ein ehemaliger Spieler von Augsburg, zwischen Pre-Game-Skate und Spiel, dem Spieler die Schuhbänder von oben nach unten einfädeln, dass er Sport zum Warm-up aufs Eis kommt. Das sind so die Klassiker.
Win today, Hockey. Oh Gott.
In diesem Augenblick wird's jetzt richtig hitzig. Und die Scheibe kollert über die Linie.
Die Lippen drehen statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren. Leistung, another Leistung.
Der österreichische Spieler ist schon lange nicht mehr so wirklich das Exportgut Nummer 1. Der österreichische Trainer war es wahrscheinlich noch nie. Aber durch ihn wird wahrscheinlich der österreichische Equipment Manager demnächst so richtig durch die Decke gehen. Er sorgt international seit geraumer Zeit für Furore. Er ist eines der Aushängeschilder der Equipment Manager Zunft und ich freue mich außerordentlich, dass der Equipment Manager der Augsburger Panther und des ÖEHV Nationalteams jetzt endlich bei Win Today Hockey O'Clock die Aufwartung macht. Es ist natürlich niemand geringerer als Uwe Moser. Uwe, ich sag das immer oder sehr häufig vor Gesprächen, dass ich mich sehr auf Gesprächspartner freue, aber bin schon die ganze Woche wirklich aufgeregt, weil ich weiß, dass es so unfassbar viele tolle, coole Stories rund um das Equipment Managing auch gibt. Und freue mich deswegen noch viel mehr als sonst, dass du da ein klein wenig Zeit nimmst. Schön, dass du in der Winter Day Hockey O'Clock Leitung bist.
Hallo Martin, vielen, vielen Dank für die Einladung. Die Freude ist ganz meinerseits.
Uwe, du bist es ja mittlerweile schon fast gewohnt, so ein klein wenig im Schleudersitz auch zu sein. Du bist im Brotberuf der Equipment Manager Augsburger Panther. Die sind erneut Letzter in der deutschen Eishockey-Liga im Grunddurchgang geworden und jetzt heißt es erneut warten auf das, was in den Playoffs der DEL 2 passiert. Je nachdem, wer aufsteigt, werden die Panther dann eben absteigen. Wenn es aber wie letztes Jahr, glaube Ravensburg eine Mannschaft ist, die Lizenzkriterien der deutschen Eishockey-Liga nicht erfüllt, dann bleiben die Panther oben. Wie fühlt es sich an, in dieser Ungewissheit zu leben, wo die Panther, wo dein Arbeitgeber nächstes Jahr dann auch spielen wird?
Leider Gottes ist es, so wie du schon angesprochen hast, das zweite Mal hintereinander. Auch letztes Jahr war die gleiche Situation. Man ist jetzt vielleicht etwas relaxter, weil man voriges Jahr sich sehr viel Gedanken gemacht hat darüber. Heuer ist leider Gottes aufgrund der späten Entscheidung, wo die Mannschaft spät gebaut wurde, hat die Mannschaft vielleicht nicht dieses DL-Niveau gehabt, dass man oben bleiben könnte. Es war von Anfang an eigentlich klar, dass wir gegen den Abstieg spielen. Aber es ist auch so wie voriges Jahr gewesen, dass du, je länger, dass man drüber nachdenkt, desto positiver werden die ganzen Sachen, sage ich mal. Es ist sehr negativ am Anfang, aber wenn man das große Ganze betrachtet, oft vielleicht einmal ganz gut eine Auffrischung oder eine Wiederauferstehung, vielleicht gerade zu Ostern vielleicht hinzubekommen, dass man vielleicht erstärkt, vielleicht in die zweite Liga gehen und dann wieder erstärkt in die DEL zurückkommen.
Und dann wiederum, wenn man vielleicht mal im Kurt-Frenzel-Stadion war, wenn man auch erlebt hat, was für einen Stellenwert die Panther in Augsburg haben, dann muss man schon konstatieren, diese Mannschaft gehört in die DEL, zumindest was das organisatorische und auch Fanumfeld anbelangt, sportlich leider jetzt das zweite Jahr in Folge nicht. Aber als wir angefangen haben, hin und her zu schreiben und als dann klar war, dass du diesem Format endlich dann auch die Aufwartung machen wirst, dass du einmal so zwischen den Zeilen oder hast du eigentlich einmal geschrieben, ja, der Ruf als Unabsteigbarer, der eilt dir mittlerweile schon voraus. Was hat's mit dem Unabsteigbaren auf sich? Und nichts würde mir ferner liegen, als das jetzt zu jinxen. Ja? Also du musst noch irgendwie zwei Abstiege abwenden in dieser Saison. Aber wie kam es zu diesem Titel?
Zu dem Titel kam es eigentlich dadurch, dass man eben kurz vor der letzten WM die Information oder beziehungsweise noch mitverfolgen der DL2 gesehen haben, dass wir nicht absteigen. War natürlich die Freude riesengroß und auch die Erwartung auf die neue Saison. Trotzdem war dann die WM noch vor uns. Und ich sage einmal, es war ja auch beim alles entscheidenden Spiel gegen die Ungarn bis in das Penaltyschießen hinein immer wieder die Gefahr da, und ein Schuss oder ein Penalty, der vielleicht hineingegangen wäre beim Bernie Starkbaum, der uns vielleicht zum Absteigen gebracht hätte. Aber auch das habe ich abgewendet. Und das hat mir den Spitznamen der Unabsteigbare eingebracht.
Ich hoffe jetzt einfach mal aus ganz eigennütziger österreichischer Sicht, dass du auch in Prag dann deine Magic in dieser Hinsicht worken wirst. Und wer weiß, vielleicht klappt es dann auch mit den Augsburger Panthern. Da ist auf jeden Fall noch viel Eishockey in den Playoffs der DEL2 zu spielen, weswegen wir uns auch auf deine Profession konzentrieren möchten. Das ist das allererste Mal in der mittlerweile 169 Folgen umfassenden Geschichte von Winter Day Hockey O'Clock, dass ein Equipment Manager gastiert, und habe mich sehr eingehend versucht, mit dieser Jobsparte innerhalb des Eishockeysports auch zu beschäftigen, weil es für mich so die ultimativen Unsung Heroes sind und weil du erst dann so wirklich verstehst, was dahinter steckt, wenn du dich einmal damit beschäftigst oder da einmal ansiehst. Spieler kommen in die Kabinen, gerade in den Playoffs, und alles picobello hergerichtet, vorbereitet, und für die Equipment Manager beginnt dann eigentlich die Arbeit erst so wirklich, wenn die Partie vorbei ist, was dann eben auch paradox ist und zu richtig, richtig langen Tagen führt. All diese Dinge möchte ich versuchen aufzudröseln und dann gleichzeitig auch auf andere, auch große Equipment-Manager der letzten Jahre und Jahrzehnte blicken. Hab das große Glück gehabt, dass ich erneut die Winter Day Hockey O'Clock Storytelling All-Stars versammeln durfte. Also wir werden von vielen arrivierten Spielern und Ex-Spielern auch hören. Aber falls jemand den Karrieretraum hegt, Equipment-Manager zu werden, um vielleicht auch ganz nah bei einer Mannschaft zu sein. Wie wird man Equipment Manager?
In erster Linie musst du einmal deine Uhr wegspeisen. Die braucht man bei dem Job nicht. Also du schaust definitiv nicht auf die Uhr. Du darfst deinen Lohn auch nicht in Stundenlohn aufrechnen oder keine Ahnung, vielleicht es ist definitiv ein sehr, sehr zeitintensiver, zeitraubender Beruf. Ich sage immer, du kannst nicht, für viele ist es vielleicht nur der was beim Spiel die Tür auf und zu macht und während der Drittelpause die Flaschen wieder füllt, aber es ist mittlerweile viel, viel mehr. Und ich glaube, dass du musst irgendwie in dem Eishockey-Geschäft infiziert sein, um diesen Job zu machen. Du kannst nicht jemanden von der Straße reinholen und sagen, du machst es jetzt, weil der rennt wahrscheinlich am ersten Wochenende mit zwei Auswärtsspielen, rennt er davon. Ich glaube, du musst das leben. Du kannst das nicht einfach sagen, es ist eine Arbeit. Es war immer so witzig, weil meine Frau hat immer gesagt, wo gehst du Dienstag, ich geh in die Halle. Das war jeden Tag in der Früh um 8 oder halb 9. Man sieht das nicht als Arbeit. Das ist einfach, das ist in die Halle gehen. Das ist das Hobby zum Beruf macht, mit den Jungs den Tag zu verbringen, lustige Geschichten zu hören, lustige Geschichten zu erleben, Höhen zu haben, Tiefen zu haben. Das gehört alles da dazu. Also, wenn jemand das machen möchte, dann muss er sich darauf einstellen, dass das 24/7 ist. Gerade von Mitte, Anfang, also von Anfang August bis nach die Playoffs. Das gehört einfach dazu.
Aber dann lass uns mal auf deinen Werdegang eingehen, beziehungsweise wie das funktioniert hat, dass du dann auch diese Stelle angeboten bekommen hast. Wie wächst man in diesen Beruf rein?
Bei mir war es so, ich habe beim VSV immer schon im Nachwuchs immer ein bisschen mitgearbeitet. Mein Papa war lange im Nachwuchskoordinator beim VSV, der ist beim VSV in Pension gegangen. Ich habe dann irgendwann einmal angefangen mit Zeitnehmung, mit Online-Scoring und solche Sachen, wie das damals rausgekommen ist. So. Und damals war der damalige Manager, war der Stefan Bidic im Villach, der mir dann im Sommer einmal zur Seite genommen hat und gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte, das zu machen, weil mein Beruf ist eigentlich Tischler. Also das heißt, handwerklich kann ich das eine oder andere schon irgendwie erledigen. Und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich habe ihm dann damals gesagt, wie ich mir das vorstelle. Und er ist auf diese Forderungen eingegangen. Und ich habe dann mit 1. Juli 2014 angefangen, beim VSV als Equipment Manager zu arbeiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe null Plan gehabt. Also ich habe gewusst, wenn man was man machen muss. Also ich habe im Nachwuchs auch und so Eisschuhe geschliffen. Da gibt es ganz eine lustige Story dazu, die vielleicht ganz lustig klingt. Für mich war es sehr schmerzhaft. Dazu ja später noch. Natürlich war dann in meinem ersten Jahr auch gleich Champions League. Das war natürlich dann gleich einmal der Tupfen auf dem i, sage ich einmal. Das war gleich einmal eine Doppelbelastung mit den ganzen Sachen bestellen und so weiter. Das ist natürlich alles in den ersten Wochen alles mit sehr viel Kopf- und Bauchweh passiert, weil du natürlich null Erfahrungswerte gehabt hast. Aber ich habe es irgendwie hinbekommen. Habe dann auch mit Schleifen im ersten Jahr haben wir so eine automatische Schleifmaschine gehabt, die hat mich nicht mögen, glaube ich, deswegen habe ich dann auf Handbetrieb umgestellt und habe dann mit der Hand nochmal mit der alten Maschine geschliffen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die dann im ersten oder im ersten 1, 2 Jahre passiert sind. Aber man wächst dann seine Aufgaben.
Wann hattest du das Gefühl, dass du jetzt alles gesehen hast oder alles weißt, hört sich dann immer so vermessen an, weil es wahrscheinlich immer noch Dinge gibt, die einen überraschen können. Aber wo hattest du zu welchem Zeitpunkt das Gefühl, dass du jetzt angekommen bist im Dasein des Equipment Managers?
Ich glaube, das war so 2018, als ich gefragt worden bin, ob ich eventuell diese Euro-Hockey-Challenge in Klagenfurt mitmachen kann. Aufgrund der Nähe zu Villach haben sie jemanden gebraucht, der das Nationalteam betreut. Und da war eigentlich schon so ein gewisser Stolz, der man auf sich selber dann, der, wo man dann selber auf sich stolz ist, weil man einfach merkt, hey, es ist jemand da, der hat jemanden, man wird gesehen, sagen wir es so. Also es bleibt nicht unbemerkt, dass man Arbeit verrichtet und die anscheinend vielleicht ganz gut sein könnte.
Und es ist so spannend, dass du in Villach das Handwerk des Equipment Managers gelernt hast, auch mitgeprägt hast. Nämlich auch deswegen, weil du einem durchaus legendären Zeugwart, wie es früher hieß, Equipment Manager, nachgefolgt bist. Kronoslav Sekulic, die älteren Eishockey-Fans und vor allem auch die Villacher erinnern sich sicher gerne auch an ihn. Und da kommen wir auch zur ersten Geschichte. Ich habe nämlich eben einen der Storytelling Authors gebeten, mal ein klein wenig über Erfahrungen mit seinem Equipment Manager zu reden. Es ist natürlich niemand geringerer als der vierfache österreichische Meister Gerd Prohaska, der nicht nur eine, sondern gleich zwei Geschichten über Kronoslav Sekulic mitgebracht hat. Möchte mal bei der ersten reinhören, die zweite heben wir uns dann fürs Ende dieser Unterhaltung auf. Der vierfache österreichische Meister Gerd Prohaska über Kronoslav Sekulic.
Ja, als ich in der Saison 2001, 2002 nach Villach gekommen bin, habe ich eigentlich nicht gewusst, wer der Kronoslav Sekulic ist. Den Seki habe ich dann zum ersten Mal so richtig erlebt, als wir gegen einen KAC eine Playoff-Serie hatten und wir waren 2-0 in Rückstand. Und ja, wir haben nicht wirklich gewusst, was los war. Die Fans waren unzufrieden und wir haben schon ein bisschen einen Druck verspürt. Und es war ein Abschlusstraining vor der nächsten Partie. Und plötzlich kommt der Säcke einer. Ich habe ihn, wie gesagt, eigentlich nicht gekannt, vom Sehen vielleicht, aber ich habe ihn nicht gekannt, die Importspieler sowieso nicht. Und er hat dann sich vor die Mannschaft gestellt und also als Rede kann man es ja fast gar nicht bezeichnen. Er hat dort mit seiner irrsinnigen Leidenschaft und mit seinem Herz, seinem blauen Blut hat er da herumgeschrien, uns motiviert, mit dem Schläger gegen einen Mistkübel geschlagen, herumgebrüllt. Wir sind alle mit offenen Augen und Mündern drin gesessen. Wir haben eigentlich nicht gewusst, was da passiert. Da ist eigentlich, er hatte damals mit der Mannschaft nichts zu tun gehabt, ein Fremder, also ein Vereinsfremder, da reinkommen und hat uns da motiviert und wirklich eine Rede geschwungen, gebrüllt. Und im Endeffekt, wir haben uns dann, wo er rausgegangen ist, angeschaut. Für die Importspieler haben wir teilweise übersetzt, falls es überhaupt gegangen ist. Ja, und wir haben die Serie gedreht und sind ins Finale eingezogen. Und das war eigentlich das erste Mal, dass ich den Säcke so richtig erlebt habe. Und es sind dann noch Jahre mit extrem lustigen Geschichten über ihn entstanden. Und es ist ein irrsinnig netter Kerl und er verkörpert für mich eigentlich dieses VSV-Herzblut.
Unfassbar coole Geschichte, vor allem wenn man sich einfach auf der Zunge zergehen lässt. Ein für viele Fremder kommt in die Kabine rein und zerlegt die komplett. Deswegen einfach mal die natürliche Follow-up-Question. Wie sehr ist Motivational Speaker so ein Soft-Skill bei den Equipment-Managern? Muss es das sein?
Ja, ich muss ehrlich sagen, der Säcke ist von der alten Schule. Und jetzt muss ich ganz kurz ausholen, weil ich habe den Säcke sogar als Nachwuchstrainer gehabt. Und wir sind irgendwann einmal, ich kann dann nicht mehr sagen, was für ein Jahr das war oder was für ein Jahr und das gewesen ist. Wir sind in Kapfenberg gewesen und wir haben nach dem ersten Drittel waren wir schon 4-5-0 hinten. Und damals ist der Winnie Ratz, weiß nicht, ob der Name noch geläufig ist, hat den Lamperlitz gespielt da. Der ist in der Mitte in der Kabine auf einem Stuhl gesessen. Leider Gottes zu seinem Leidwesen. Und der Säcke ist einer gekommen und hat den einmal ganz einmal bei den Schultern erwischt und hat den zweimal quer auf die Kabine geschmissen. Aber nicht, weil er wie nicht schuld gewesen ist, sondern weil halt einfach der Säcke so grantig gewesen ist. Und deswegen, aber das ist der Säcke, der verkörpert das einfach. Das war, ja, so wie der G sagt, das ist, der hat noch diese VSV-Seele, hat er definitiv noch in sich oder beziehungsweise einer der letzten, die diese VSV-Seele gehabt haben. Aber, das geht natürlich, wie gesagt, das war früher, das geht jetzt nicht mehr. Als Betreuer, sage ich einmal, als Equipment Manager musst du deinen Platz kennen. Du kannst einmal auf den einen oder anderen Spieler positiv einwirken. Aber in die Kabine mit einem Eishockey-Schläger bewaffnet und alles kurz und klein zu schlagen, ist nicht mehr up to date, sage ich jetzt einmal so.
Wie war es für dich, in seine Fußstapfen zu treten? Hieß es da dann am Anfang, beim Kronoslav Sekulic war das alles anders, viel, viel besser, oder wurde dir der Einstieg leicht gemacht? Weil auf Legenden folgen ist ja mit das Schwierigste, was es egal in welcher Profession dann zu tun gilt.
Ich glaube, dass, wie ich angefangen habe, im 2014 war es ja so, dass der Kronoslav und der René Bild das gemeinsam gemacht haben. Und die haben sich sehr abgewechselt. Also ich glaube, dass der René am Vormittag drinnen war und der Säcke war am Nachmittag drinnen. Also er war jetzt nicht rund um die Uhr da. Also die haben sich das aufgeteilt. Und der Säcke hat sich zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen zurückgezogen gehabt. Deswegen, der René hat es dann mit seinen damaligen Chefs, mit dem Kretz, im Fühler nicht mehr vereinbaren können. Und deswegen bin ich dann gekommen. Und der René hat mir am Anfang noch etwas geholfen, wenn ich halt Probleme gehabt habe und so. Aber es war eigentlich von null zu beginnen war relativ einfach, weil die Jungs haben gewusst, okay, da kommt jetzt ein Neuer, der hat das noch nie gemacht, deswegen waren sie vielleicht am Anfang etwas nachsichtiger, wie sie sagen. Jetzt hinten noch betrachtet, weiß ich, dass ich nicht alles richtig gemacht habe. Aber die ganzen Sachen, die damals vorgestoßen sind, die habe ich alle geändert und deswegen läuft es jetzt ein bisschen besser.
Du hast das eingangs angesprochen, Equipment Manager, und das ist Neudeutsch für Zeugwart, damals und heute. Und du bist ja doch auch schon jetzt über ein Jahrzehnt in diesem Beruf drinnen. Wir werden noch von ein paar Leuten hören, die das deutlich länger gemacht haben, auch deutlich vor deiner Zeit. Was ist so das Drastischste, was sich über die Jahre, wo du den Job jetzt auch ausübst, geändert hat?
Ich glaube, dass das sind die die Befindlichkeiten der Spieler, glaube ich. Ich glaube, das ist, weißt du, es gibt Spieler, die spielst du das ganze Jahr nicht, und es gibt Spieler, die brauchen etwas mehr Aufmerksamkeit. Sehr viele Spieler in meiner Laufbahn haben teilweise den Erfolg sehr viel vom Equipment abhängig gemacht. Die haben sich nicht auf ihre eigenen Stärken oder Schwächen konzentriert, sondern beim einen war vielleicht einmal der Schläger schuld, beim anderen war wieder einmal der schuld, beim anderen war der Schuh wieder schuld. Weißt du, das ist immer so, das hat sich schon etwas geändert. Wenn ich zurückdenke, so wie wir damals so noch Anfang der 2000er oder Ende der 90er selber gespielt haben, da waren die Ausländer, die waren einfach anders, die waren da, die haben da gespielt und dann sind sie wieder nach Hause geflogen und fertig. Und jetzt ist es halt einfach, es ist viel mehr, ich würde jetzt nicht sagen psychologisch, weil Psychologe bin ich keiner, aber du hast halt schon sehr viel außerhalb der Halle mit den Jungs auch zu tun, wenn sie so kleine Probleme haben, wo man versucht zu helfen. Und das ist schon um einiges mehr geworden als wie vor 10, 12, 15 Jahren vielleicht.
Aber wie weit darf man als Equipment Manager gehen? Wie emotional darf man heutzutage auch noch sein? Wie sehr muss man auch mitfiebern? Also Sekulic Ansprache Niveau muss es jetzt nicht sein, aber es gibt auch dieses legendäre Video von Benny Boqvist, der mittlerweile in Zug, glaube ich, Equipment Manager ist, wie er nach dem Aufstieg seiner Mannschaft komplett abgegangen ist. Also wer das mal sich auf YouTube zu Gemüte führen möchte, ist, glaube ich, eines der legendären Equipment Manager Videos. Wie sehr darf man das, muss man das oder muss man das auch zurückhalten?
Ich glaube, das ist so in unserem Fall jetzt in Augsburg, klar gehst du mit, du freist dich über jedes Tor, wo du schießt, du freist dich über jeden Sieg, den du einfährst. So down bist du genauso, wenn du wieder verlierst oder wenn du zum wiederholten Mal, keine Ahnung, auswärts fährst und du nimmst wieder keine Punkte mit oder so. Aber du musst trotzdem deine Emotionen, die positiven kannst du zeigen, die negativen musst du für die behalten, weil du sollst ja auch den Spieler mit beeinflussen. Und wenn du schon in der Kabine negativ bist, wird der Spieler draußen auf der Bank oder am Eis auch negativ sein vielleicht, weil man mit ihm sehr viel zu tun hat. Und ich glaube, also ich freue mich über jedes Tor. Klar, ich habe wie in meiner Zeit in Villach, war am emotionalsten gegen KAC und gegen Linz zum Beispiel, weiß ich nicht, gegen Wien war ja emotional, aber hat mich jetzt nicht so hochkochen lassen wie gegen Linz oder gegen KAC zum Beispiel. Aber trotzdem musst du in dem Moment trotzdem deine Arbeit machen. Und um das geht's. Ich kann nicht hoch emotional irgendwo stehen und reinschreien und im Unternehmen steht einer und sagt schon das dritte Mal, ich muss seine Eisen wechseln zum Beispiel. Das geht einfach nicht. Du musst trotzdem das abstecken und sagen, so bis dorthin ist Emotionalität gut und ab da geht aber die Arbeit wieder weiter.
Ich möchte noch spezifisch auf die verschiedenen Arbeitssituationen, auch Arbeitsschritte zu sprechen kommen, möchte aber die Gelegenheit nutzen, um von einem legendären Zeugwart zu hören, über einen legendären Zeugwart zu hören. Der ist leider 2021 verstorben. Es ist Ludwig Wickerl Göttfried, der fast dann die letzte Dekade seines Schaffens komplett in Graz verbracht hat und dort natürlich auch viele Spieler kommen und gehen gesehen hat, der unfassbar viel erlebt hat und der wahrscheinlich auch einer der letzten seiner Zunft war, der wirklich noch Ecken und Kanten hatte. Und über ein paar dieser Ecken oder Kanten berichtet ein ehemaliger Schützling von ihm. Manuel Ganal hat Folgendes über Ludwig Wickerl Göttfried zum Besten gegeben.
Der Wickerl war ein sehr besonderer Mensch und eine absolute Legende in Graz. Wir waren sowieso alle seine Buben und er hat die Kabine immer fest im Griff gehabt. Ich kann mich noch gut an eine Saison erinnern, da war der Schlägerverbrauch etwas höher wie gewohnt und das hat ihn schon ziemlich gewurmt. Und eines Tages war dann das Training beendet, es war noch freies Eis, es sind sehr viele Spieler draußen geblieben. Auf der anderen Seite haben wir uns alle zu einem Halbkreis aufgestellt, zum ein bisschen One-Timer schießen. Und dann hat es auf einmal einen Jetbrag gemacht und die Bandentüren sind aufgeflogen. Der Wickerl ist reingestürmt, 2-3 Meter aufs Eis, hat nur den Kopf geschüttelt und dann hergeschrien, schleicht euch endlich mal herab vom Eis, hier macht's mir nur die Stecken hin. Wenn du bis jetzt nicht schießen kennst, dann wird es sowieso nie lernen. Und ist wieder davon gezischt. Und das ist mir so hängen geblieben, das muss ich noch öfters denken und drüber schmunzeln. Und über das haben wir mit ihm auch noch öfters drüber gelacht und haben schon eine super Zeit alle gehabt, gemeinsam.
Egal, mit wem man sich unterhält, Leute, die Ludwig Wickerl Göttfried gekannt hatten oder mit ihm als Zeugwart bei Eishockeyvereinen spielen durften, sagen, unfassbarer Typ und einer der letzten Charaktere auf dieser Position. Gehen dem Equipment Management die Typen aus oder gibt's eh noch genug, man muss nur genau genug danach suchen?
Es gibt, also Wickerl war schon ganz ein spezieller und ich habe ihn auch privat ab und zu gesehen oder kennenlernen dürfen. Ich habe mit seinem Sohn, mit Gerhard, zusammengespielt in Villach und habe sogar mit Gerhard zusammen gelernt in der Tischlerlehre. Von dem her habe ich auch natürlich auch sehr viele private Sachen mitgekriegt von ihm. Es gibt schon noch so Typen. Einer von diesen Typen ist der Dominik Badoe in Wien zum Beispiel, der das schon, weiß ich nicht, gefühlt seit 50 Jahren macht. Das ist einer von diesen Typen, die diesen Sport definitiv oder diese Zunft des Equipment Managers mit Sicherheit geprägt haben. Es gibt dann sehr wohl noch andere, wenn ich jetzt denke, so wie es gibt einen ganz bekannten, berühmten in der Schweiz, den Jimmy, der in Servette Genf beschäftigt ist, den ich kennengelernt habe vor circa 10 Jahren. Das ist auch so ein Typ, das ist auch so eine Ikone, so eine Equipment-Ikone in der Schweiz zum Beispiel. Aber ja, es ist leider Gottes. Und das ist auch in der DEL so. Es gibt da auch noch Typen. Es gibt zum Beispiel in Berlin den Dirk Bersche, der selber gespielt hat, der aus Ost-Berlin ist. Also der ist, bei dem merkt man einfach, dass er aus Ost-Berlin ist. Der ist einfach eine coole Socke, tätowiert von oben bis unten. Mehr, also immer Spieler gewesen und lebt da seinen Job. Es, wie gesagt, es gibt noch andere. Es gibt noch den Ralf Neiss in Nürnberg oder nur das Problem ist halt, es kommt die neue Generation, die junge Generation, so 20 aufwärts, sage ich mal. Das Problem ist einfach, dass die haben, man, es wird oft die Zeit unterschätzt, die was man da investiert. Und das ist das Hauptproblem, glaube ich. Ja, aber es sind sehr wenige wirklich dazu bereit, keine Ahnung, um 8 in der Früh oder um 7:30 in der Früh in die Halle zu gehen und um 11, 12 in der Nacht nach Hause zu gehen. Wo niemand auf die Uhr schaut, außer wann fängt das Spiel jetzt an. Und das fällt leider Gottes weg. Und deswegen wird die Equipment Manager zum immer etwas älter und älter und älter. Aber es ist für Nachwuchs, weiß ich nicht, dann müssen wir vielleicht einmal irgendwas ins Leben rufen und schauen, dass wir vielleicht irgendwie den Equipment Manager Nachwuchs etwas stärken, weil wir reden immer nur von den Torhütern, die was in Österreich fehlen und die Stürmer und die Verteidiger, aber genauso wie Trainer, aber es fehlen auch Equipment Manager, das merkt man im Nationalteam zum Beispiel. Es ist oft schwierig für Tamara Steiner, wenn der Name ein Begriff ist, die Teammanagerin vom Nationalteam, die sucht immer händeringend in der Vorbereitung noch Equipment Managern, weil halt die Zeit klarerweise sehr lang ist, 6 Wochen bis zur WM, da kann nicht jeder 6 Wochen bis zur WM und dann noch 2 Wochen die WM machen, das geht einfach nicht, das ist auch von der Zeit her, das sind zu. Aber da war vielleicht gut, wenn man da mal ansetzen würde, dass man da etwas Nachwuchs zählen könnte. Sei es bei einem Seminar oder vielleicht einmal, keine Ahnung, bei einem Workshop oder sonst irgendwas.
Das Gute ist, dieses Format ist mittlerweile von über 35.000 Menschen oder zumindest Geräten abonniert, hören tot, ebenfalls eine fünfstellige Zahl mit schöner Regelmäßigkeit. Vielleicht gibt es ja die eine oder andere Person da draußen, die sich denkt, Equipment Managing würde mich interessieren. Ich würde dann einfach mich trauen, deinen Kontakt einmal weiterzugeben, nachdem du da vielleicht dann als Mentor tätig werden kannst und dann auch die nächste Generation hochziehst. Bevor es aber soweit ist und du dann wahrscheinlich mit Kontaktanfragen von mir geflutert wirst, möchte ich noch ganz kurz bei Wickerl Göttfried einhaken und komme dann auch zu einem großen Thema, dem man wahrscheinlich eigene Folgen widmen könnte, nämlich dem Schlittschuhschliff. Gab jemanden, ehemaliger Arbeitskollege, der unter Wickel Göttfried und seinen Schleifkünsten das Eishockeyspielen erlernt hatte beziehungsweise perfektioniert hatte, und der hat mal gemeint, davor und danach hat er nie wieder so gut geschliffene Eisen gehabt. Inwieweit eilt einem guten Schleifer im positivsten aller Sinne, was die Skates anbelangt, ein guter Ruf voraus? Inwieweit lässt sich das Ganze tatsächlich lernen? Inwieweit ist es aber auch eine Kunst, die Schlittschuhe richtig zu schleifen? Loaded question.
Die fundamentalste Aufgabe von einem Equipment Manager ist das Eisenschleifen. Ich glaube, dass wenn das nicht funktioniert, dann ist man, glaube ich, kein hundertprozentiger Equipment Manager. Ich glaube, das ist, wegen dem macht man es ja eigentlich auch. Das war das Gleiche, wenn, keine Ahnung, du als Moderator zum Beispiel dein Mikrofon nicht einschaltest, weil es halt nicht funktioniert. Das gehört
auch dazu. Unterschätzt bitte nie meine Unfähigkeit, ja.
Ja, das gehört einfach dazu. Nein, das ist fundamental. Man kann es lernen, man braucht Geduld, aber es ist auch sehr, sehr, sehr viel Erfahrung. Es kommt, ich weiß nicht, wie viel hunderte oder tausende Paare du schleifst in einer Saison. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie mitgezählt, aber es ist Schleifen, profilieren, schleifen. Ich habe so viele Spieler, die ich geschliffen habe, sei es beim VSV oder jetzt in Augsburg oder auch beim Nationalteam. Du beschleifst eigentlich 50 bis 60 bis 70 Leute in der Saison. Und ich sage einmal, keine Ahnung, vielleicht meldet sich jetzt irgendwer bei mir, aber bis jetzt hat sich noch niemand beschwert, dass es einmal nicht gepasst hat. Ich glaube, das ist, wie gesagt, das ist fundamental für den Job, dass man dieses Schleifen erlernt und auch kann. Und deswegen, man braucht Geduld. Man fängt mit einem alten paar Eisen an. So wie vorher am Eingang des Podcasts gesagt habe, am Anfang habe ich diese schwedische Maschine gehabt, wo man den Schuh noch hineinsteckt, und das war auch ein Grund, weil da war damals der Hanno Jerembeek, Filler war Trainer, und Kronoslav Sekulic und der René Wild waren damals Betreuer, und die eine Hälfte von der Mannschaft hat lieber vom René die Schuhe schleifen lassen, die andere Mannschaft hat lieber vom Secher die Schuhe schleifen lassen, und dann haben sie irgendwann auf die Idee gekommen, wir kaufen jetzt eine Maschine, wo man den Schuh noch hineinstellt, und dann ist immer gleich, und dann ist wurscht, wer dann den Knopf für Start drückt. Mit der Maschine habe ich nie so ein gutes Gefühl gehabt, sondern immer eben mit der Hand, mit dem Druck, mit der Geschwindigkeit und so weiter. Man kann den Schuh dann einmal wegtun von der Schleifscheibe und kann schauen, ist die Kanten weg oder nicht. Bei der Maschine hast du keinen Einfluss. Bei der Maschine druckst du einfach auf den Knopf, wartest, bis fertig ist, schaust, und wenn noch nicht passt, musst du weiterschleifen. Und deswegen ist diese Profession, diese Schuhe zu schleifen, glaube ich, ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Kunst ist. Wer ein bisschen mit Metall arbeiten kann oder beziehungsweise mit Eisen arbeiten kann, ich glaube, der kann so einen Schuh schleifen. Das wird wahrscheinlich kein Problem sein. Aber es braucht halt, es ist Erfahrung. Es ist sehr viel Erfahrung und sehr viel Learning by Doing, sagen wir mal so.
Ist es wichtig, selbst gespielt zu haben, um einen guten Schliff zu machen? Oder ist es tatsächlich nur, dass mit Eisen arbeiten können und sich an Vorgaben von Spielern halten können?
Es hilft definitiv dazu, wenn man selber Eishockey spielt oder wenn man Eislaufen kann, sagen wir es so, damit man weiß, wann spiel ist ein Schuh scharf und wann spiel ist ein Schuh nicht scharf. Es ist natürlich auch vom Vorteil, bei uns wird jetzt zum Beispiel in Augsburg, habe ich von 25 Spielern fast bei 23 Spielern ein Profil auf die Eisen geschliffen, einfach weil die Auflageflächen variieren, der eine will mehr nach vorne geneigt sein, der andere will beim Rückwärtsfahren mehr nach hinten geneigt sein, der eine möchte den Mittelpunkt eher nach vorne gelegt, der andere möchte den Mittelpunkt eher nach hinten gelegt, und man möchte gar nicht glauben, wie viele Spieler kommen und sagen, ich möchte gerne den Schliff haben, und dann redet man oder unterhält man sich mit den Spielern und sagt, hey, aber wenn du den Schliff haben willst, dann musst du damit rechnen, dass du, keine Ahnung, mit der Saison vielleicht das eine oder andere Mal irgendwie mit den Leisten Probleme kriegst oder so weiter, weil halt einfach der Schliff für das Körpergewicht zu scharf ist oder wie immer oder zu tief ist. Und da macht das schon einen Unterschied, ob man weiß, wovon man redet, oder ob man nur vermutet, dass man weiß, wovon man redet. Also, wie gesagt, wenn man noch nie Eis gelaufen ist, kann er das wahrscheinlich auch keiner erklären, außer er hat es aus einem Buchhaus gelesen irgendwo.
Es gibt bei den Spielern so unterschiedliche Typen und dementsprechend natürlich auch die individuellen Schliffe. Und ich muss ein klein wenig ausholen, bevor ich dann auch zur Frage komme, weil in der Vorbereitung auf dieses Gespräch hat mir ein Spieler erzählt, dass er mal jemanden im Kader hatte, der seinen Equipment Manager in den Wahnsinn getrieben hat. Wollte irgendwie, abergläubisch war er noch dazu, wenn es nicht funktioniert hat, anderer Schliff muss am Schliff gelegen sein. Und der Equipment Manager war dann irgendwann so hass auf den Spieler, wenn er wieder dahergekommen ist, dass er ihm einfach, wenn er gesagt hat, funktioniert nicht, braucht er was Neues, dass er einfach die Kufen angeföhnt hat, damit sie sich heiß anfühlten, um den dann wieder aufs Eis zu schicken. Und dann hat er in der Mehrheit der Fälle gesagt, so super, jetzt passt genau, ohne dass er auch nur irgendwas am Schliff geändert hätte. Wie häufig sind solche abergläubische Pedanten?
Du meinst jetzt Spieler,
Spieler.
Von 25 oder von, sagen wir, 90% der Spieler sind obergläubisch. Das fängt an mit den Schläger immer gleich zu tippen. Ich habe zum Beispiel einen Spieler in Augsburg, den Matt Bumble, ist vor 2 Jahren in der Saison gekommen, hat einen Platz zugewiesen gekriegt in diesem Jahr. Und das Jahr drauf hat ihn der Trainer woanders hinsetzen wollen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Der hat müssen wieder auf dem Platz sitzen, wo er damals das erste Mal in die Kabine gekommen ist. Jetzt mittlerweile haben wir den nächsten Trainer gehabt, der hat ihn wieder woanders hinsetzt. Da habe ich schon von vornherein gesagt, den kannst du dort nicht hinsetzen, der muss da sitzen. Der tippt seinen Schläger immer gleich. Der hat seit Kindesbeinen an immer eine Verlängerung in seinen Schläger. Der schneidet einen normalen Schläger ab, tut eine Verlängerung ein, damit er gleich groß ist wie vorher, aber er hat die Verlängerung hinten drin. Das sind alles Spieler, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Sie machen dann vom Material oder von diesem Oberglauben auch ihren Erfolg abhängig. Und das ist halt, ja, da gibt es sehr viele davon. Da gibt es wirklich sehr viele davon.
Eine Geschichte bist du mir noch schuldig, bevor wir dann wahrscheinlich zum Godfather der Equipment Manager in Österreich kommen. Und du kannst dir wahrscheinlich auch schon vorstellen, um wen es sich dann auch handelt. Du hast eingangs, als es für dich in Richtung Equipment Managing ging, gesagt, da gab es eine lustige Geschichte, die sich im Nachwuchs ereignet hat. Du kommst natürlich nicht drum herum, die musst du erzählen.
Im Nachwuchs?
Mit
Ach
Schliff im
so,
Nachwuchs.
das war in meinem ersten Jahr, wie ich angefangen habe, als Equipment Manager zum Arbeiten war das damals. Da war Marius Böhringer hat damals beim VSV gespielt und wir haben Pre-Games Skate gehabt am Vormittag. Das war das erste Vorbereitungsspiel, mein erstes Spiel überhaupt als Betreuer auf der Bank. Und ich muss ehrlicherweise sagen, zu dem Zeitpunkt, ich habe noch nie irgendwo mit der Nietmaschine irgendwas machen müssen, dass ich einen Holder von einem Schuh herunterbauen habe müssen oder wie immer. Und dann kommt der vom Eis herunter und sagt, nee, was stimmt bei seinem Schuh nicht und ich soll ihm den Schuh schleifen. Dann habe ich den Schuh angeschaut und sage, hey, da unten ist der Holder gebrochen, wir müssen einen neuen Holder auftun. Sein zweites Paar Schuhe war noch nicht da, weil am Anfang der Saison waren noch nicht alle da. Und dann sage ich, aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen bis zum Spiel. Ja, das Ende von der Geschichte war dann, dass ich circa 2 Stunden im Landeskrankenhaus Villach gestanden bin, weil ich mir mit der Eissäge in die Hand geschnitten habe, weil ich einen Nieten nicht runtergebracht habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, danach waren sehr lernintensive Wochen, wo ich das Schlittschuhnieten oder das Eisschuhnieten dann gelernt habe, weil ein zweites Mal ins Krankenhaus wollte ich dann nicht fahren.
Okay, wann ich im Nachwuchs war, in deiner ersten Profisaison, wenn man so will, habe das in dem
Genau,
Fall
war meine erste Profisaison.
klein wenig falsch eingeordnet, aber ja, Learning by Doing, auch dort wieder.
Definitiv.
Und das bringt uns zur wahrscheinlich Galionsfigur der österreichischen Equipment Manager. Nicht nur ob der Länge seines Wirkens, der vielen Erfolge, sondern auch der vielen legendären Geschichten, die sich um ihn ranken. Karl, Carlito Klemen. Und muss da einer der guten Seelen im österreichischen Eishockeysport danken, dass sie mich an einen Mann verwiesen hat, der ihn wahrscheinlich so gut kennt wie wenig andere. Das ist Mario Schaden, langgedienter Ex-KAC-Spieler, der sich in einer, und das vorweggenommen, 7-minütigen Würdigung der großen Equipment-Manager, der großen Zeugwart-Karriere des Karl Carlito Klemen angenommen hat. Ich hoffe, du hast noch ein klein wenig Zeit mitgebracht. Wir hören da nämlich mal rein, was Mario Schaden über Karl Klemen zu berichten hatte.
Schönen guten Morgen, da spricht der Mario. Hallo Martin, jetzt so wie gewünscht hast, ein paar Worte über unseren Karl Klemen Carlito. Es ist für mich sehr schwer, da eine Worte zu finden für unseren Carlito, weil er war so eine Persönlichkeit. Und das mit Worten zu beschreiben, ist sehr schwer, aber ich werde es jetzt trotzdem mit ein paar Worten und auch etwas vielleicht zum Schmunzeln unseren Carlito kurz beschreiben. Als Junger, wenn man in die Kabine reinkommen ist und der Carlito war, da war es für eine Ehre, das Du-Wort mit dem Carlito sagen zu dürfen. Das hat schon gewisse Jahre gebraucht, bis dann noch der Carlito zu dir gekommen ist, meistens war er bei einer Weihnachtsfeier, dass er gesagt hat, Bulle, komm mit, jetzt gehen wir auf die Theke. Und dann hast du eigentlich schon gewusst, hoppala, jetzt bin ich dran, jetzt darf ich zum Carlito du sagen. Und das hat so viel Stolz gemacht, weil das sind die arrivierten Spieler und das war eigentlich ja ganz was Großes für einen Jungen, zu unseren Karl Klemen, du zu sagen, also, und das, auf das bin ich heute noch stolz, mit dem, wo er mich gleich mal da nach ein, zwei Jahren erwischt hat und gesagt hat, ich bin der Kali. Als Zeugwart hat der Kali alles repariert, Schuhe geschliffen, der hat immer genau gewusst, was jeder Spieler braucht, was er von Eitelkeiten gehabt hat, und der hat auch Sachen repariert, wo die anderen das meistens schon alle weggeschmissen hätten, was Neues gekauft hätten, und der Kali hat es repariert, und es war unglaublich, was der alles gemacht hat, und es war kaum zum Glauben. Wenn du Verletzungen gehabt hast und dann einen extra Schutz irgendwo gebraucht hast, für den Unterarm, für einen Rippenschutz oder irgendwas, es hat nichts gegeben, was der Kali nicht gemacht hat und aufgenäht hat, und deswegen war es einfach unglaublich, oder auch fürs Nationalteam, wenn der Sachen hergerichtet hat, wenn auch das war, wenn wir schon um 5 Uhr in der Früh weggefahren sind, du hast in deine Schlägerbox reingeschaut, es war alles hergerichtet, es war alles geschliffen, du hast ja auf den Kali 100% oder mehr verlosen können, das hat alles gepasst. Also das war schon ein Wahnsinn, und nichtsdestotrotz, für seine ganzen Fähigkeiten, was er als Zeugwart gehabt hat, gemacht hat, war er auch immer als Privatperson immer ein Freund, teilweise ein Ersatzvater, und wenn man das so nennen kann, weil du hast mit ihm auch private Sachen reden können, er hat immer was an Schmäh gehabt, er hat dann immer wieder aufgerichtet, falls bei dir auch nicht so gelaufen ist, und er hat sogar bei mir daheim einmal, als junger Spieler, hat einmal bei mir sogar eine Dusche repariert, also den hast du können übereinsetzen, und da war auch im privaten Bereich hat der, wenn du Hilfe gebraucht hast, hat der alles gemacht und dir geholfen nachher. Was ich nicht vergessen will, das, was immer wieder ja eine Freude gehabt, was gerne in die Kabine gegangen bist, wenn hinten zu ihm, zum Kali ganz hinten reingegangen bist, da hat es eine Kaffeemaschine gegeben, eine Couch gegeben und natürlich auch immer einen Kuchen. Also da hat es den Tag hat's dann gegeben, wo es keinen Kuchen gegeben hat, und du hast dich hinten reingesetzt. Der Karl hat einen guten Kaffee überlassen für dich, einen Kuchen aufgeschnitten und mit ihm ein bisschen geratscht, und ja, es war immer was Besonderes. Und das werden, da waren nicht nur Spieler, da waren auch Trainer, und dann auch der eine oder andere Funktionär hat sich immer gern hinten sehen lassen und immer zu einem Gespräch offen gewesen. Also unglaublich, da die Kaffee- und Kuchenzeit mit dem Karl. Das andere war, der Kali ist meistens bei den Auswärtsfahrten im Bus meistens weiter hinten gesessen. Und da hat es schon beim einen oder anderen Auswärtssieg oder Meisterfeier, dass dort hinten bei ihm schon die Post abgegangen ist. Also da war der Kalle richtig gut drauf und der hat dort auch Energie noch gehabt zum Schluss. Und da einmal kann ich noch erinnern, da haben wir auch von einem Meistertitel, weiß nicht, wir von Villach zurückgekommen sind, haben wir die ganzen Sachen natürlich in den Kurven eingetragen und auf einmal war der Kalle weg. Wir sind noch draußen gewesen. Ja, was war? Der Kalle schon auf dem Tisch mit der Schleifmaschine, mit den ganzen Kosten, ist er auf dem Tisch gestanden und hat schon dort abgetanzt mit irgendeinem Techno-Lied, was wir in der Kabine gehabt haben, an Sound. Und der Kalle, ja, den hast du vom Tisch bald nicht mehr runtergekriegt. So getanzt hat der und der Freude gehabt und beim gefeiert haben. Das war unvergesslich. Ah, schlussendlich noch, leider ist mir nie gelungen, bei der Wahl zum Superstar-Eishockey-Sportler, dass ich dort ganz oben gestanden bin, aber eins hat mir entschädigt nachher, wo ich mal ein Interview von uns an Carlito gelesen hab, wo er gesagt hat oder geschrieben hat, dass ich einer seiner Lieblingsspieler oder seiner Lieblingspersonen in der Kabine gewesen bin und das entschädigt mich wieder, weil so eine Worte von so einem Menschen ist mir da schon ein bisschen die Gänsehaut gekommen damals. Schlussendlich, der Karl in seine Fußstapfen zu treten, ist sehr schwer, weil der so viele Sachen gemacht hat im Hintergrund, was viele Leute gar nicht gesehen haben oder gewusst haben. Der war von der Zeitaufwand, glaube ich, mehr drin wie jeder andere Spieler, Trainer, weil der war da vorher drinnen, der war danach drinnen, der war zwischendrinnen, also unglaublich. Deswegen ist, wenn ich einen Wunsch frei hätte, ich würde jetzt sagen noch, neben dem Trikot in der Halle von Sepp Buschnick, beziehungsweise jetzt vom Tommy Koch, wenn dort noch ein Trikot raufkämen würde, dann hätte ich immer das wünschen, das war das von unserem Carlito mit dem Namen Clemen und ein großes C für Carlito. Also das würde das Ganze noch würdigen, aber ich glaube, jeder, was den Carli kennt, der weiß, was der geleistet hat und wir sind ihm so dankbar und sehr stolz, dass wir so einen Menschen kennengelernt haben, mit ihm zusammengearbeitet haben, Erfolge gehabt haben, aber auch Niederlagen und das hat gesehen, was der für Stärke hat und was das für ein Charakter, für ein Mensch ist. Deswegen bin ich stolz, den Carli kennenzulernen, gelernt haben und so wie der ist. Er ist eine Persönlichkeit, ein Familienmensch. Ich wünsche ihm auf diesem Wege alles Gute. Ich habe bis heute noch Kontakt mit ihm und es ist immer wieder eine Freude, mit ihm zu telefonieren oder so, wie sich trifft. So, lieber Martin, ich hoffe, ich habe ein paar Eindrücke von mir über unseren Carlito gegeben. Ich hoffe, das passt. Ich wünsche dir und deinem Team auch noch alles Gute. Macht es so weiter mit diesen Übertragungen und es ist wirklich interessant und auch als ehemaliger Spieler das mitzuverfolgen und es ist, wünsche euch alles Gute und ich hoffe, es geht so weiter. Danke, schönen Tag noch.
Eine Wucht, was Marius Schaden da erzählt hat und ein Rekord ist ihm an dieser Stelle jetzt schon sicher, das ist die längste Nachricht, die mich jemals erreicht hat. Und wenn aber jemand über 7 Minuten gewürdigt wird, dann doch Carl Clemen und vom wahrscheinlich legendärsten Zeugwart zum oder Equipment Manager zum aktuell, wenn man so in die Szene reinhört, besten Equipment Manager aus österreichischer Erzeugung, Prägung, nämlich von Carl Clemen zu dir. Wie groß ist diese Figur in Equipment Manager Kreisen noch immer?
Also als erstes möchte ich Maria Schaden, schöne Grüße, ich habe die leider nie kennengelernt. Ich bin noch zu jung, dass ich als Zeugwart gegen ihn hätte arbeiten können beim VSV. Aber was gibt es Schöneres, als wie wenn man solche Worte hört über eine sehr, sehr, sehr lange Karriere. Ich habe die Ehre noch gehabt, dass ich mit Carlito Zom noch gegeneinander arbeiten habe können. Also wir haben uns bei den Derbys natürlich dann auf der Bank gesehen. Er ist dann, ich weiß gar nicht, wann er in Pension gegangen ist, aber auf alle Fälle war das bei einem Spiel in Klagenfurt. Sehr viele Spieler, gerade wenn man sich mit denen unterhaltet, ob das jetzt ein Thomas 100 Pfund ist oder Tommy Koch oder alle Spieler, die irgendwo in Klagenfurt irgendwo junge Spieler gewesen sind, mit der Carlito noch da gewesen sind, Man hat da, so wie der Mario jetzt auch gesagt hat, du hast nie irgendwo ein negatives Wort gehört. Du hast nie irgendwo einmal gehört, dass der vielleicht krantig gewesen war oder dass man irgendwas nicht gekriegt hätte oder sonst irgendwas. Also der war schon wirklich, sein Kammerl in der alten Eishalle noch, das war legendär, weil das ja teilweise, was man so gehört hat, dass da teilweise Vorstandssitzungen abgehalten worden sind in seinem Raum hinten drinnen bei Kaffee
und Kuchen. Es soll nicht nur immer Kuchen und Kaffee gegeben haben, wurde mir zugetragen.
das kann sein, das weiß ich nicht, das kann ich nicht bestätigen oder widerlegen, aber zumindest, es war, der war schon eine Institution für Klagenfurt, für den KAC, fürs österreichische Eishockey und auch für unsere Zunft, definitiv.
Das, was offiziell dokumentiert ist und das Schöne ist, auf Elite Prospects werden seit geraumer Zeit auch die Equipment Manager der Teams geführt, ist bei Karl Klemann, dass er 48 Jahre in Diensten des KAC gestanden ist. Das ist so unfassbar lange, dass man sich schwer tut, das einerseits vorzustellen und andererseits dann auch in Worte zu fassen. Und Mario Schadner hat etwas erwähnt, dass auch so viele Equipment Manager im Eishockeysport zutrifft, die sind mehr in der Halle als Spieler und Trainer. Und da möchte ich auch ein klein wenig so zu den Arbeitsabläufen kommen. Du hast eingangs erwähnt, die Uhr kannst du schon mal wegwerfen und komme wieder zu meiner Faszination gerade jetzt in den Playoffs, wo die Serien so eng getaktet sind und auf Heimspiel zwei Tage später das Auswärtsspiel folgt, dann ist vielleicht erst drei Tage später wieder ein Heimspiel, zwei Tage später Auswärtsspiel. Aber wenn die Spieler in die Kabinen kommen, alles aufbereitet. Wenn die Spieler sich für den Auswärtstrip bereit machen, alles aufbereitet, eingeräumt. Wenn sie auswärts in die Kabine kommen, auch schon wieder alles hergerichtet. Führ uns mal durch so einen vielleicht Spieltag. Machen wir mal einen Grunddurchgangsspieltag oder Hauptrundenspieltag, wie es in Deutschland heißt, wie da dein Arbeitstag aussieht. Zum Rest kommen wir dann.
Freitag zum Beispiel, 19:30 Start, fängt der Tag eigentlich um 7 Uhr in der Früh an, um 7:30 kommen die ersten Spieler. Wir haben heuer das erste Jahr Frühstück in der Kabine, das zum Teil, sage ich mal, von uns vorbereitet wird um 7 Uhr in der Früh, bis um also knapp 9, 9:15 sind dann alle Spieler da. Dann ist meistens um 10:15 ist dann Pre-Game Skate. Da ist dann vorher schon eigentlich alles abgearbeitet in diesen 3 Stunden von 7 bis 10. Es gibt Spieler, die ihre Schlittschuhe, Eisschuhe gern vorm Pre-Game Skate geschliffen haben wollen. Das ist da zu dem Zeitpunkt dann schon alles erledigt. Die Flaschen sind dann schon fertig, die Handtücher sind fertig, die Trikots hängen schon. Dann geht's zum Pre-Game Skate, dann gehen die Jungs meistens runter, relativ früh, dann ist meistens, also so war es bei uns heuer, ist dann PK-Meeting in der Kabine, wo die Spieler, die was Unterzahl spielen, noch einmal die ganzen Clips vorgespielt kriegen von dem Gegner, der was am Abend kommt. In der Zeit war schon bei uns die Trainingstrikots schon. Dann ist eigentlich so, dass du dann schon die Eisschuhe einsammelst für die Spieler, die was gern vor dem Spiel die Schlittschuhe noch einmal frisch geschliffen haben wollen. Das hält sich bei uns ziemlich 50-50 die Waage. Es sind so 7 bis 8 Spieler vorm Training, es sind so ungefähr 10 bis 12 Spieler vorm Spiel. Dann ist schon die erste Ladung Wäsche drinnen, die wascht. Dann kommt es immer darauf an, ob du einen Gegner hast, der auch ein Pre-Game Skate macht bei dir, weil sie am Tag davor schon angereist sind, weil die Reisewege in Deutschland natürlich etwas anders sind als in Österreich. Dann hast du natürlich auch die Wäsche von denen noch zum Waschen. Das heißt, du bist dann eigentlich durchgehend, wir haben das Glück in Augsburg, dass wir im VIP-Raum gehen können, weil das Catering so groß ist, weil der VIP-Raum im Kurzfenster-Stadion relativ groß ist mit sehr vielen Leuten, dass wir ja schon in der Früh anfangen zu kochen und zu machen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, dass wir irgendwas Mittagessen können und vielleicht einmal eine Stunde irgendwo beim Café zusammen sitzen, aber dann geht's eigentlich schon wieder weiter, weil um spätestens um 3:30 so rum, so 3,5 Stunden vor dem Spiel kommen die ersten Spieler schon wieder. Also das heißt, du hast eigentlich von, sag 11:30, 12, je nachdem, wenn jetzt die andere Mannschaft auch trainiert, von 12 weg hast du dann 2-mal Trainingstrikots, deine Touren zu waschen, die noch nass aufklingt, die dann Gott sei Dank. Dann hast du 2-mal Der komplette Spielerwäsche zum Waschen und dann auch sein jeweils knappe 14 Handtücher pro Mannschaft zu waschen, weil du hast auch natürlich diesen Amount, dass du 300 Handtücher hast, das gehört natürlich auch ausgewaschen, ist klar. Und das wird dann alles im Prinzip dann wieder zur gegnerischen Mannschaft hinübergegeben, die können das dann wieder aufhängen. Und dann ist eigentlich, dann richtet man irgendwann die Bank her, um, sagen wir, um 5, 2,5 Stunden vom Spiel oder vielleicht 2 Stunden vom Spiel. Und dann kehrt etwas Ruhe ein, weil dann fangen sich die Spieler aufwärmen an, dann haben die ganzen Spieler alles auf dem Platz, was sie brauchen. Kein Spieler braucht mehr irgendwo Schläger oder sonst irgendwas, die Schlittschuhe sind geschliffen. Also da fängt unsere Ruhezeit eigentlich an, so bis, ja, sagen wir mal, so 20 Minuten vor Warm-up-Beginn. Dann ist das Warm-up meistens 40 Minuten vor Spielbeginn. So 18:50 sind wir da. Dann ist dann auch noch die Bank errichten. Nach dem Warm-up, dann ist das Spiel. Und eigentlich dann, wenn das Spiel aus ist, wenn fast alle nach Hause gehen, fängt das Spiel dann wieder von vorne an. Das heißt, du hast eine Garnitur Warm-up-Jerseys zum Waschen, du hast eine Garnitur Spiel-Jerseys zu waschen. Dann ist der ganze komplette Garnitur Wäsche. Dann ist es teilweise doppelt, weil sie natürlich aufwärmen machen, Warm-up machen, dass du dann sehr viele Loops zum Waschen hast. Und das Ende vom Lied sind dann die Handtücher, die was man dann im Prinzip dann in die Waschmaschine dann nicht mehr programmiert und dann am nächsten Tag fertig macht, weil sonst wird man bis um 3 in der Früh in der Halle sitzen. Also es ist schon auf so einem Tag, du bist, wie gesagt, es startet um 7, sagen wir bis um 1:30, 2, dann hast du vielleicht eine Stunde einmal so Pause, kann man sagen, Mittagessen, und dann bist du irgendwann um 11:30, 12, 12, irgendwann einmal bist du dann fertig. So, das ist ein, so ein Tagesablauf, der dann 15 Stunden sein, und daher kommt es einfach, dass man seine Uhr wegschmeißen kann. Weil wenn du auf die Uhr schaust, dann fängst du um 4 Uhr Nachmittag fragen, ob ich dann heimgehen kann. Da fängt es erst richtig los, da geht es erst richtig los, da fängt es erst richtig an.
Und vor allem, es kann ja sein, dass es eine Woche ist, wo es bis zu 3 dann noch Spiele gibt. Was passiert in den Phasen zwischen 2 Spielen? Wie sieht dein Regenerationstag für die Spieler aus? Wie sieht dieser Pausetag, ist falsch, aber wie sieht dieser Tag zwischen 2 Spielen aus?
Na, bei uns war es ja so, dass man, ja, wenn man zum Beispiel ein längeres Spiel auswärts gehabt haben am Freitag, wo wir übernachtet haben, war dann meistens am Samstag eigentlich nur optional Training. Das heißt, die Spieler, die was nicht so viel gespielt haben, gehen aufs Eis, der zweite Tormann geht aufs Eis. Spieler, die vielleicht gar nicht dabei gewesen sind, weil sie erst scratch gewesen sind am Eis. Wenn aber wir zu Hause gespielt haben, ist ganz normal am nächsten Tag um 13, 13.30 oder 14 Uhr ganz normal Training. Und dann geht's normal weiter.
Gibt's irgendwelche Dinge? Und die Frage kommt von jemandem, der beim Waschen sich, wie bei vielen anderen Dingen, auch extrem unfähig anstellt, die man als Equipment Manager bei einer Eishockey-Mannschaft beachten muss. Ist schon mal passiert, dass du etwas zu heiß gewaschen hast und dass die Jerseys dann irgendwie viel zu klein rausgekommen sind oder dergleichen?
Es war, wir haben einen Spieler gehabt, der hat, das war in der Corona-Saison. Und da, und der Spieler hat im ersten Drittel irgendwie so ganz blass ausgeschaut und dann hat es auf einmal geheißen, der geht in die Kabine. Und in der Drittelpause haben sie nachher einen Corona-Test bei dem Spieler gemacht. Und der Arzt hat ihn natürlich sofort herausgenommen und hat seine ganzen Sachen in 3 große Müllbeutel gepackt, also bis auf die Schlittschuhe und den Helm. Und hat zu mir gesagt, ja, ihr müsst das waschen, ihr müsst das desinfizieren. Und dann sage ich, ja, aber wie soll ich das waschen? Das sage ich, das ist ja, ja, nein, ihr müsst das unbedingt waschen, dann müssen die ganzen Keime heraus und so heiß waschen wie möglich. Und dann sage ich, okay, dann habe ich noch nie gemacht, aber kann ich schon machen, und habe das ganze Zeug dann reingepackt in die Perspektive. Du hast so 15 Kilo Waschmaschinen, also da geht schon einiges hinein. Da kannst du, wenn es sein muss, 3 Eisigbeausrüstungen reintun, und habe das reingetan und habe das dann halt auf 80 Grad Handtücher gewaschen. Und wie das ausgekommen ist, hast du eigentlich von keinem Teil mehr sagen können, was für Marken das ist, weil die ganzen Labels alle in der Waschmaschine miteinander geflogen sind. Seine Trainingsschuhe, die er davor angehabt hat, die waren gefühlt um 2 Nummern kleiner. Ellbogenschoner waren von Größe L auf Größe S geschrumpft, einfach weil es alles komplett heiß zu heiß gewaschen gewesen ist. Also es war definitiv fast die komplette Ausrüstung, bis auf die Eisschuhe und den Helm zu ersetzen. Und da haben wir dann gemerkt, okay, 80 Grad ist dann für gewisse Teile in der Ausrüstung noch zu heiß.
Wie war das dann, dem Spieler begrifflich zu machen, du kannst dir jetzt einmal ein komplett neues Equipment zulegen?
Ja, es war, natürlich hast du genügend Vorräte, dass du den Spieler irgendwie wieder, sagen wir, in erster Linie waren einmal 10 Tage Quarantäne, da war die Bestellzeit relativ gut, muss ich sagen, weil da hat man keine Eile gehabt, weil 10 Tage später ist er sowieso nicht aufgetaucht, aber ja, es ist alles, man hat dem Spieler in dem Moment sehr wehgetan, weil wer Eishockey-Spieler kennt und mit ihren Aberglauben, wo wir vorher geredet haben, die trennen sich sehr, sehr ungern von gewissen Eishockey-Artikeln wie Schienbeinschoner oder Ellbogenschoner oder Bruchschutz und so weiter. Das wollen sie nicht wechseln. Aber da war es leider Gottes ein No-Go, dass das alte Zeug wieder hernimmt.
Ich wollte die Corona-Zeit eigentlich ausklammern, nachdem du sie aber doch auch mit dieser Geschichte kurz tangiert hast, einfach nur die Frage an dich als Vertreter der Equipment Manager, wie schwierig war es, aus dieser Zeit geistig einigermaßen intakt rauszukommen?
Es war natürlich nach der ersten Saison in Augsburg 1920, war es natürlich ein Schock, weil man nicht wusste, wie es weitergeht. Die deutsche Eishockey-Liga hat ja relativ spät, erst im Dezember angefangen. Da haben wir in Österreich, war ja schon wieder im September eigentlich der Spielbetrieb, der losgegangen ist. Das war schon, wenn man das Kurt-Frenzel-Stadion vor Corona miterlebt hat, dann ist das kein Eishockey mehr, was man dort spielt, wenn keine Zuschauer in der Halle sind. Weil das Kurt-Frenzel-Stadion ist eins für meine Begriffe der lautesten Stadien in ganz Deutschland. Da geht's richtig ab und da ist ohne Zuschauer ist es richtig schlimm. Wir waren alle froh, dass wir dann wieder Zuschauer gehabt haben, weil das war einfach wieder Eishockey.
Aber trotzdem, was die ganzen Auflagen, Hygienevorschriften und dergleichen anbelangt, das habe ich gemeint mit auch geistig gesund rausgehen, okay. Weil das muss ja zum Mäusemecken gewesen sein, was da dann alles auch auf dich eingeprasselt ist.
Ja, es hat angefangen mit Desinfektionsmittel überall, egal wo du hingegangen bist, egal ob es jetzt dann bei der Kaffeemaschine gewesen ist oder auf die Toiletten oder bei den Waschbecken oder das hat dann angefangen mit, dass jeder Spieler seine eigene Flaschen braucht. Dann haben wir zum Beispiel in Deutschland war verboten, dass wir Handtücher auf die Bank legen dürfen, weil sich jeder Spieler irgendwie mit seinem Handtuch abgewischt hat und wenn sich ein anderer das ins Gesicht geschmiert hätte, wäre natürlich die Ansteckungsgefahr relativ groß gewesen. War natürlich ein immenser Kübelrollen- und Zebra-Verbrauch in der Saison. Wir haben damals jeden Tag in der Früh haben wir Fieberthermometer an den Kopf gehalten gekriegt, ob wir Fieber haben oder nicht. Das war ganz normal, das hat die Liga vorgeschrieben. Das ist wirklich, also das hat unser Teammanager Dwayne Möser, Legende in Augsburg, hat das jeden Tag vor dem Zutritt in der Halle eigentlich dokumentieren müssen. Bei uns war es sogar so, nachdem dann die ersten Impfungen gewesen sind, dass wir haben damals, ich glaube, es waren zwei oder drei, das war einmal war es der Fitnesstrainer und zwei Spieler waren es, glaube ich, einer davon war DJ Trevelyan, was ein CH-Begriff mit 500 Spielern für die Augsburg Panther, der hat sich vehement gegen dieses Impfen gewehrt und dann sind wir nach Berlin gefahren und dann war es auch so, dass die Stadt Berlin für Ungeimpfte die Übernachtungen so quasi gestrichen hat. Jetzt haben wir es, ich glaube, die drei haben am Flughafen draußen irgendwo ein anderes Hotel beziehen müssen. Der Rest hat in Berlin drinnen geschlafen, weil es nicht erlaubt war, ungeimpft in der Stadt Berlin zu schlafen. Also das war natürlich damals ein Riesenaufwand eigentlich für das Geld, was reingekommen ist, wenn man ohne Fans spielt, war es ein sehr riesengroßer Aufwand.
Das Gute ist, dass diese Zeit dann doch im Rückspiegel mittlerweile betrachtet werden kann und dass es sich auch teilweise wieder absurd anhört, Eishockey unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu spielen. Wir mussten damals auch wir durften immerhin unserer Arbeit nachgehen, aber ich glaube, wenn Corona etwas gezeigt hat, dann, dass der Eishockeysport ohne Fans in Hallen echt ganz wenig Sinn ergibt. Deswegen schön, dass es nicht mehr so ist. Schön, dass die Hallen auch wieder voll sind und hoffentlich das Kurt-Frenzel-Stadion dann auch nächstes Jahr erstklassig wieder beben wird. Ich möchte unseren Blick, nachdem wir bisher nur von österreichischen Equipment-Managern gehört haben, ein klein wenig gen Süden richten. Ich habe nämlich Anton Bernhard mal gebeten, ein klein wenig über die lang gedienten legendären und auch mit Ecken und Kanten versehenen Equipment Manager des HCB Südtirol Alperia zu sprechen. Da macht natürlich eine große Equipment Manager Figur im italienischen Eishockey den Auftakt, mittlerweile leider verstorben, und Anton schlägt aber dann auch den Bogen zum aktuellen Equipment Manager der Füchse. Würde vorschlagen, wir hören mal ganz kurz rein bei Anton Werner.
Ja, als wir 2014 mit Bozen in die Liga gekommen sind, war Lino Trinetti unser Betreuer, unser einziger Betreuer, muss man dazu sagen, weil Bozen war ja damals mit der Sparflamme unterwegs. Lino war ein sehr feiner Kerl, hat wirklich jeden Wunsch erfüllt, hat vom Schleifen bis Waschen bis Nähen bis also hat sich wirklich um alles gekümmert, und das Ganze im Alleingang. Hat natürlich Tag ein, Tag aus in den Katakomben der Eiswelle verbracht, und dementsprechend war auch seine Hautfarbe der den Mauern ähnlich. Lino ist dann leider Gottes 2016 verstorben, und somit ist Reinhard Apollonia zum Team gekommen. Seine Motivation war dann nicht mehr so groß, er war ja schon ein Pensionist. Und die Spieler haben ihn auch dazu als Mr. No bezeichnet. Reinis Antworten auf jegliche Anfragen waren grundsätzlich Nein oder No. Vor allem für ausländische Spieler, da hat es immer wieder Diskussionen gegeben. Wenn jemand einen Schliff gewählt hat oder einen neuen Schläger gewählt hat, dann war Reinis Grundhaltung grundsätzlich das Nein. Mit mir allerdings hat er immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt, und ich kann kein schlechtes Wort über den Reini verlieren, weil er wirklich mich sehr gut behandelt hat. Natürlich hat man nicht im falschen Moment mit irgendwelchen Anfragen kommen können, weil wenn Reini gerade dabei war, neben der Schleifmaschine sein Speck oder sein Kas aufzuschneiden, dann hat alles andere warten müssen. Und das war natürlich die Besonderheit vom Reini. Das macht er heute sicher nicht anders. Also, lieber Reini, danke für alles und alles Gute noch.
Ich finde das sehr cool auch zu hören, was für kauzige Equipment Manager es auch gibt. Und der Anton hätte das auch sicher noch länger ausführen können. Mir gegenüber im direkten Gespräch hat er es getan, wie absurd das teilweise gewirkt hat, wenn er sich da seine Brettljause direkt neben der Schleifmaschine hergerichtet hat und dann eben auch nicht gestört werden wollte. Wie eng vernetzt ist die Equipment Manager Szene? Wie viele Kreuze gibt's tatsächlich, oder wie oft gibt's so kauziges Verhalten? Machen wir so.
Ich muss als allererstes sagen, ich habe den Lino noch kennengelernt, also 2 Jahre, als ich angefangen habe, den alten Zeugwart von alten Betreuer von Bozen, ein absolut feiner Mensch. Ich habe auch den Reini kennengelernt, auch ein guter Mensch, auch ein guter Betreuer, auch wenn er zu sehr viel oft Nein gesagt hat oder gibt's nicht. Im Hintergrund ist halt immer leider Gottes das liebe Geld, wo der Equipment Manager der Erste ist, der erfolgt, und wo es heißt, hey, Freund, die Schläger jetzt ein bisschen langsamer, weil das Geld wird knapp. Einer von diesen kauzigen, sage ich mal, ist ein Fehler gewesen vor dem Kronoslav Sekulic. Das war der Gustav Ropatsch, der ist sicher den einen oder anderen Podcast-Hörer im Ohr oder bekannt. Da gibt's ja so eine ganz lustige Situation. Da war Günther Ropatsch schon damals bei mir noch, wie ich angefangen habe, bei mir mitgeholfen. Er war da schon nicht mehr als Betreuer dabei, sondern er hat auch unsere Idee gesprochen und hat ein bisschen mitgeholfen, einfach als Unterstützung. Und im ersten Lockdown hat er den Jason Kroc in Villach gehabt. Und da waren noch 2, 3 andere dabei. Und da dürfte er wohl das eine oder andere Mal einen Satz zu ihm gesagt haben, der sich beim Jason Kroc damals fürchterlich eingebrannt hat. Weil 2014 bin ich dann als Equipment Manager beim VSV dazugekommen, und wie es der Teufel haben wollte, ist der Jason Kroc wieder aufgetaucht, damals aus Zagreb gekommen, und wie er das erste Mal den Gusti gesehen hat, unten in der Kabine, hat er ihn von der Weiten schon Hommernit zugeschrien. Also jedes Mal, wenn der Jason Kroc irgendwas haben wollte, hat der Gusti zu ihm gesagt, Hommernit, der ist irgendwo aus der NHL gekommen, der hat so jemanden wie den Gusti sein ganzes Leben lang noch nie gesehen. das war auch so ein richtiger Kauziger, sag ich mal. Aber den haben sie auch geliebt. Also kauzig, ja, so richtig kauzig kannst du heute fast schon gar nicht mehr irgendwie erlauben, glaube ich. Weil du musst irgendwie schauen, dass du jeden glücklich machst in der Kabine. Du kannst schon ab und zu kauzig sein. Man geht nicht jeden Tag in die Arbeit oder beziehungsweise in die Halle, die sind immer gleich gut drauf. Es kann schon einmal sein, dass man irgendwo einmal drüber stolpert, wenn es halt einmal nicht so richtig gut passt, aber im Endeffekt sollte man das Kauzige vielleicht daheim lassen. Aber es gibt definitiv sicher noch genügend Kauzige in der Liga. Eben von den Älteren, so wie der Reine ist zum Beispiel.
Der Anton hat es eben auch angesprochen, dass man ihn in falschen Momenten nicht ansprechen sollte. Und ebenso ein falscher Moment war eben, er schneidet sich die Brettli aus auf. Gibt es falsche Momente bei dir oder Momente, wo du keinen Kopf für irgendwelche Anfragen hast?
Es hat die Zeit einmal gegeben, das war am Anfang meiner Karriere als Equipment Manager. Mittlerweile, wenn man ins Nationalteam kommt zum Beispiel, sagt der eine, oh, er braucht das, und dann merke ich schon, oh, da ist eine Methode dahinter. Du musst jetzt locker bleiben und nicht die Nerven wegschmeißen, weil sonst haben sie die. Am Anfang ist man es vielleicht sehr schnell mit vielen, vielen Kleinigkeiten konfrontiert, die man irgendwie zu lösen versucht, wo dann nicht immer so funktioniert, und dann kann es schon sein, dass da vielleicht irgendwann einmal, wie soll ich sagen, der Draht oben rausfährt irgendwo. Aber das bringt auch die Erfahrung mit sich. Natürlich gibt es Situationen, wenn ich eh schon in einer Drittelpause drei Paar Schlittschuhe zum Schleifen habe und dann kommt noch irgendeiner irgendwas online, ja, dann muss irgendwas warten, das geht nicht anders. Und dann kann es schon einmal sein, dass vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, dass der Ton ein bisschen forscher ist oder zumindest sagt, jetzt ober vom Gas, jetzt machen wir zuerst einmal das und dann schauen wir weiter.
Man kann sich bei deinen ruhigen, bedachten und klugen Ausführungen fast nicht vorstellen. Und vielleicht ist es auch noch nie vorgekommen, aber gab es eine Situation, wo du mal richtig ausgetickt bist?
Austicken, muss ich sagen, tut es mir nur dann, wenn mutwillig irgendwelche Sachen zerstört werden. Wo klar ist, du bist als Equipment Manager fürs Budget verantwortlich, was die Mannschaft verbraucht, und man hat gewisse Vorgaben, man sollte in diese Vorgaben drinnen bleiben. Und da hat es einen Spieler einmal gegeben, Kyle Beecher, der Kassen in Villach. Der hat mit seinen knappe 105 Kilo an Schläger gespielt, der viel, viel, viel zu weich gewesen ist für ihn. Er hat einen guten Schuss gehabt, er hat auch da geschossen. Aber wenn er halt einen neuen Schläger haben wollte, hat er sich halt, wenn er am Boden gekniet ist, ist er halt dann so aufgestanden, dass der Schläger zu 100% bricht. Und das habe ich dann zwei, dreimal mitbekommen, und da hat es mich dann, das sind so Sachen, da reizt man das Ganze ein wenig, muss ich sagen. Da kann man es auch relativ schnell überreizen.
Meine Frage hatte natürlich auch einen Punkt, auf den sie abzielt. Mir ist mal eine Geschichte zugetragen worden, wie Spieler und Eishockeyspieler sind dann halt auch irgendwie kleine und manchmal auch dumme Kinder. Wie ein Spieler seine Notdurft ins Trikot eines Teamkameraden verrichtet hat, um sie ihm dann im Locker unterzujubeln. Wenn sich so eine Geschichte in deiner Kabine zuträgt, was passiert?
Schwere Frage. Wirklich schwere Frage. Aber das ist, wenn du mich fragst, ein komplettes No-Go. Sowas macht man nicht. Also, ich glaube, das hat Trikot, das ist ja so ist ein Heiligtum von jeder Mannschaft. Gleich wie in jeder Mannschaft irgendwo ein Teppich am Boden liegt, wo das Logo drauf ist, wo man nicht draufsteigt. Ich glaube, sowas muss man echt in Ehren halten. Wenn man die Möglichkeit hat, für ein Team zu spielen und da ist ein Logo vorne drauf, dann kann man das. Boah, ich glaube, ich hätte ihn ausgeschmissen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir jetzt sagen. Ich bin jetzt ehrlich gesagt über die Dreistigkeit von dem Vorfall etwas übermannt, glaube ich, dass man sowas überhaupt machen kann.
Glaub es mir, war ich damals auch, als ich erstmals davon gehört habe. Aber jetzt sind diese Kabinenstreiche, diese Pranks ja trotzdem nicht an der Tagesordnung, aber sie passieren immer wieder mal. Inwieweit wird man da als Equipment Manager vielleicht auch im Vorhinein eingeweiht, hey du, es wird das passieren? Ist das eh okay für dich oder wirst dann auch du von sowas überrascht?
In meinem speziellen Fall gibt es eine Anekdote, und zwar habe ich einmal müssen einen Friedensvertrag aufsetzen. Und zwar war der Friedensvertrag zwischen zwei Parteien, und das war die Partei Nico Gruner und Michi Raffel. Die zwar, der Michi Raffel damals zu der Zeit noch bei den Philadelphia Flyers hat natürlich im Juli, also Mitte Juli, Anfang August oder den ganzen August, bis er dann im September nach Philadelphia geflogen ist, bei uns natürlich mittrainiert. Und die zwei haben sich immer gegeben. Das war sagenhaft. Von den zwei hat sich keiner getraut, irgendwie zu duschen zu gehen. Von denen hat sich keiner getraut, früher nach Hause zu gehen. Von denen hat sich keiner getraut, früher aufs Eis zu gehen, weil man den anderen einfach nicht über den Weg getraut hat. Das hat dann angefangen von die komplette Wäsche zusammen zu zurren mit Schuhbandeln und mit Tape an die Decken zum Hängen. Oder ich glaube, der Michi Raffel ist einmal 20 Minuten lang mit zwei Teebeuteln hinten auf dem Helm aufgeklebt und hat von ohne, dass er es gemerkt hat, wenn der Nico irgendwo was reingetan hat wieder. Es war schlimm. Und ich bin dann im Endeffekt als Friedensrichter sozusagen, habe ich müssen einen Vertrag aufsetzen, und die Parteien haben dann müssen unterschreiben, wie weit sie gehen können, dass das Eigentum des anderen trotzdem geschätzt wird, und dass da ist sogar ein Punkt drin gewesen, dass keine Tiere zu Schaden kommen und so weiter. Und das haben wir dann beide unterschreiben und den Vertrag habe ich dann aufsetzen dürfen, und ich war so quasi der Beisitzende und habe das Ganze beglaubigt. Und es ist dann in geregelten Bahnen weitergelaufen bei dir zwei.
Okay, ich glaube, die Parteien meinen es wirklich ernst, wenn ein Passus drinnen ist, dass keine Tiere zu Schaden kommen dürfen. Das ist ja unfassbar. bester Kabinenstreich, von dem du Zeuge geworden bist, der dir zuteil geworden ist, oder vielleicht auch lustigster?
Boah, es hat so viele gegeben in der Zeit. Wir haben einmal einen Spieler gehabt in Augsburg, der hat immer mit Wasser rumgespritzt, bis in seine Kollegen seine Badeschlapfen in seinen Spind geklebt haben, links und rechts. Oder keine Ahnung, das Handy in der Hosen eingenäht und angeworfen, dass er es hört, aber er hat es zum Handy nicht zubekommen, oder hat es alles Mögliche schon gegeben, oder keine Ahnung, wo ich selbst sogar einmal Zeuge gewesen bin, Gott so wie bei einer Gastmannschaft, ein ehemaliger Spieler von Augsburg, zwischen Pre-Game-Skater und Spiel, dem Spieler die Schuhbänder von oben nach unten einfädeln, dass er Sport zum Warm-up aufs Eis kommt, oder das sind so die Klassiker. Das Beste, was ich heuer mitgekriegt habe, war, da haben wir einen jungen Spieler gehabt. Wir haben zwei riesengroße Ventilatoren in der Kabine. Und natürlich war am Vormittag Training und am Nachmittag noch einmal Training. Und der junge, wir haben die Ventilatoren halt so aufgestellt, dass sie halt in der Kabine zirkulieren. Und der junge Spieler ist hergegangen und hat den Ventilator auf seinen Platz gestellt. Und das hat natürlich den anderen älteren Spieler sauer aufgestoßen. Und dann war auf einmal die Frage beim Abendtraining, dass seine Handschuhe weg gewesen sind. Und ich sag, wie ich nach Hause gegangen bin, Mittag, waren deine Handschuhe noch am Platz? Ja, aber es kann nicht sein, die sind jetzt weg. Hat einer von diesen älteren Mitspielern den seine Handschuhe in Wasser getränkt, komplett, und hat sie in die Gefriertruhe getan. Das heißt, der hat dann circa 5 Minuten vor Anfang vom Training, hat der circa 3 Kilo pro Handschuh in der Hand gehabt, weil die tiefgefroren gewesen sind. Die waren klatschnass und tiefgefroren bis zum geht nicht mehr. Der hat keinen Pass annehmen können, der hat keinen Schuss machen können, der hat gar nichts, der hat einfach nur seinen Schläger gehalten und ist eigentlich fast eine Stunde lang nur einfach im Kreis gefahren, ohne dass er irgendwo eine Scheibe angenommen
hat. Oh mein Gott. Eishockey-Spieler. Ah, Kabinen. Es ist alles sehr speziell. Was auch speziell sind, und auch deswegen bist du da, die Equipment Manager an sich. Und deswegen möchte ich zum Ausklang dieses Gesprächs noch einmal auf eine Geschichte eines Zeugwarts, über einen Zeugwart eingehen. Erzählt vom vierfachen österreichischen Meister von Gerd Prohaska. Es geht einmal mehr um Kronoslav Sekulic und möchte das dann auch zum Diskussionspunkt nehmen, um dieses Gespräch einem Ende zuzuführen. Wir hören rein beim vierfachen österreichischen Meister.
Wenn ich an den Säcke denke, fällt mir auf jeden Fall eine Situation ein oder ein Spiel, das wir gehabt haben, es war ein Derby auf Heimeis, also in Villach. Und es hat damals einen richtigen Line-Brawl gegeben. Es haben alle Spieler gerauft und es ist richtig zur Sache gegangen. Und da waren aber nicht nur die Spieler beteiligt, sondern plötzlich haben wir gesehen, wie der Säcke von der Spielerbank, er war damals ja schon Zeugwart, rübergeht zur KC-Trainerbank und da den anderen Equipment-Manager, ich glaube, es war der Kali Klemen, attackiert hat und praktisch sich da mit eingemischt hat in diese Rauferei. Und das war einfach der Säcke. Er war mit so viel Leidenschaft und Herz dabei und Emotionen. Und das hat sich bei uns auch immer auf die Mannschaft übertragen. Es war, wir haben damals, glaube ich, richtig diesen VSV-Kampfgeist gelebt, dieses blaue Blut und Einsatz und auch Härte. Und der Säcke war eigentlich der perfekte Equipment-Manager. Und ich glaube, er war sogar teilweise Co-Trainer, aber eher Motivationskünstler. Und ich denke immer wieder gern an den Säcke und an die Zeit damals zurück.
Ein Equipment-Manager, der sich in Reibereien mit einmischt. Ein Benny Boquist, der auf YouTube viral geht. Was sind so Dinge oder was ist so eine Geschichte, die dir bei anderen Equipment-Managern in Erinnerung bleiben wird oder die sich bei dir eingebrannt hat?
Eine Situation war einmal, kann jetzt das Jahr nicht mal sagen, wir haben zu Hause das Spiel gegen HC Orlitz Neumann verloren im Penaltyschießen, wo dann nach dem Penaltyschießen noch einmal richtig krass war, ist auf der Bank, wo unser Masseur, der Jürgen Steinauer, versucht hat, auf die andere Seite hinüberzukommen, beziehungsweise da war so zwischen die Bänke schon hin und her so ein Tumult. Und auf einmal greift der unser Masseur auf die andere Seite um und dann habe ich nur gesehen, einen rot-weißen Schläger so voll aufs Handgelenk. Da war kurz davor, dass es wirklich eng wird auf der Bank. Wir haben ihn dann weggezogen, es hat sich dann so eine Schiri sind dann dazwischen gegangen. Aber da war wirklich knapp, dass es vielleicht wirklich Auge um Auge und Zahn um Zahn geht auf der Bank.
Man merkt schon, ich glaube, man könnte mit dir noch viele, viele Stunden sprechen und unfassbare Stories hören. Ich glaube, du hast dich jetzt schon qualifiziert für einen Comeback-Auftritt dann in ein paar Dutzend Episoden hier bei Winter Day Hockey O'Clock. Aber bevor es soweit ist, steht noch ein klein wenig Bangen. Einerseits bevor, ob die Panther kommendes Jahr in der DEL oder DEL2 spielen werden. Und andererseits steht für dich ja auch noch das große Ereignis mit dem österreichischen Nationalteam bevor, nämlich die A-Weltmeisterschaft in Prag. Wie sieht da deine Vorbereitung aus auf so eine Weltmeisterschaft?
Meine Vorbereitung, also jetzt ist einmal, bin gestern am Abend von Augsburg zurückgekommen. Die Saison in Augsburg ist somit beendet. Also wie gesagt, so wie du schon gesagt hast, dieses Warten ist jetzt an auf die Zugehörigkeit DL oder DL2. Vorbereitung wird jetzt sein, einfach mal, keine Ahnung, vielleicht für ein oder zwei oder vielleicht drei Wochen abzuschalten, Kraft zu tanken, weil es dann weitergeht, Schlag auf Schlag. Ich steige am 22. April ein, in der Woche, wo das Nationalteam in Zell am See ist, mit dem Spiel in Garmisch-Partenkirchen in Deutschland und gegen in Zell am See gegen Deutschland. Und danach gibt's da noch wahrscheinlich ein oder zwei Tage frei, dann startet die Woche in Wien mit dem Highlight für mich auch, gegen das Freundschaftsspiel gegen Kanada. Und am Montag nach dem Kanada-Spiel ist eigentlich schon Backen angesagt und dann geht's ab nach Prag. Vorbereitung groß ist eigentlich nur relaxen, die Akkus ein bisschen aufzuladen, Zeit mit der Familie zu verbringen und dann hoffentlich eine erfolgreiche AWM zu spielen.
Mit dir als Unabsteigbarem kann so gesehen hoffentlich relativ wenig schief gehen, aber wie anders ist oder wie viel intensiver ist der Arbeitsalltag des Equipment Managers während einer Weltmeisterschaft, wo du in 8 Tagen auch mal eben 6 Spiele haben kannst, im Vergleich zu dem normalen Wirken bei einem Bundesliga-Team?
Es ist bei der WM insofern anders. Sie haben Team, du hast einen Team-Host, der dir sehr viel Arbeiten abnimmt. Du hast Staff-Team, das dir unter die Arme greift. Es fallen sehr viele Sachen weg, die du in der Bundesliga-Mannschaft oder in der Liga machen musst, die bei der ABM wegfallen, wie das Wäsche waschen, die Trikots waschen und so weiter. Das wird dort alles erledigt von einem externen Team, das rund um diese 8 Mannschaften, die in Prag stationiert sind, arbeitet. Es ist auch sehr zeitaufwendig, gar keine Frage nicht, aber wie gesagt, du kannst es ein bisschen mehr genießen, weil du nicht jedes einzelne Teil irgendwo waschen musst, sondern du gibst es eigentlich ab und es wird dir gewaschen. Du brauchst dir am Getränk in der Kabine keine Gedanken machen, das wird dir alles zur Verfügung gestellt. Also es wird dir so als Betreuer so angenehm wie möglich gemacht eigentlich, dass du nicht, sagen wir, 10, 12 oder 14 Tage durchgehend in der Halle bist. Also du hast schon auch Freizeit dort.
Dann hoffe ich, dass du bis dorthin deine Akkus ein klein wenig aufladen kannst, dass auch die Playoffs in der DEL2 zu deinen, nämlich Augsburger Gunsten, dann auch ausgehen. Möchte mich sehr herzlich bedanken, dass du so lange Zeit genommen hast, um über diese Profession und in deinem Fall wahrscheinlich auch Berufung zu sprechen. Ich glaube, das nächste Mal, wenn Profispieler eine so sauber eingerichtete, perfekt vorbereitete Kabine vorfinden, vielleicht schätzen sie nach dem Genuss auch dieser Episode von Mitte der Hockey Clock dein Tun und Wirken noch viel mehr. Danke, dass du diese Einblicke gewährt hast. Freue mich jetzt schon auf den nächsten Auftritt und noch viel mehr unfassbare Stories aus der Welt des Equipment Management.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir riesen Spaß gemacht.
Win today Hockey. Oh,
kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mittendrin statt nur dabei. Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice move. Another nice move. Oh, he scored!